Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands ist zu Gast Andrea Sawatzki. Und ganz nebenbei ist sie auch noch Bestseller-Autorin. Auch darüber werden wir später reden. Aber erstmal herzlich willkommen, Andrea Sawatzki. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was sagen Sie dann eigentlich immer, wenn Sie Ihren Beruf irgendwo angeben sollen? Zuerst Schauspielerin oder Buchautorin?
Schauspielerin natürlich, ja.
Okay, ja. Klar. Und wir machen jetzt gemeinsam einen kleinen Sprung ins Wasser und begeben uns ins Freibad. Denn so heißt der neue Film von Regisseurin Doris Dörrie, der am kommenden Donnerstag in die Kinos kommt und in dem mein heutiger Gast in einer Hauptrolle zu sehen ist. Andrea Sawatzki. Frau Sawatzki, wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Freibad?
Ich glaube, das ist so ungefähr 35 Jahre her.
Echt?
Mhm. Ich bin nicht so der Freibadgänger. Nie gewesen. Also meine Mutter hat mich, als ich klein war, öfter mal so mit ins Freibad genommen, aber später auch gerade so in der Pubertät habe ich mich da ehrlich gesagt gar nicht hingetraut. Das war mir immer zu eng und zu viel Gegucke.
Und das ist ja auch ein ganz zentrales Thema in diesem Film. Erzählen Sie mal ganz kurz, worum es denn in diesem Film tatsächlich geht.
Naja, also es geht um Frauen, die aufeinanderprallen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Es geht um Frauen, die ihr Leben lang dafür gekämpft haben, für ihre Rechte und sich jetzt aber bedrängt fühlen von Frauen, die da in der Burka plötzlich auftauchen und auch ins Freibad wollen. Es geht hauptsächlich eben um das Thema Demokratie oder Toleranz. Und ich kann das jetzt nur so von meiner Rolle, von der Eva, ableiten. Das ist eben eine Frau, die sehr erfolgreiche Schlagersängerin war, dann einen Hörsturz erlitten hat und seitdem sehr schlecht hört, deswegen auch ihren Beruf als Sängerin nicht mehr ausüben kann. Und deren einzige schöne Zeit ist tatsächlich im Freibad zu sein. Also die ist da jeden Tag. Also sie ist so ein Ex-Hippie, deswegen habe ich die Rolle auch angenommen, weil ich habe das geliebt. Also die ist einfach echt so ein unbelehrbarer Hippie.
Und hat eine beste Freundin, die Gabi, ja.
Maria Happel.
Ja, genau. Großartig auch gespielt. Also sie beide da zu sehen, ist sowieso toll. Und da gibt's dann so absurde Situationen oder Äußerungen, ne, mit Stichwort Toleranz. Denn ihre Freundin trägt immer so ganz stolz so ein Hermes-Tuch, ja, auf den Kopf. Und sagt dann aber zu den arabischen Frauen, die mit ihren Kopftüchern, das würde auch keine Frau machen, ne? Also ohne es selber zu merken.
Ja.
Und sie ziehen sich dann aber aus.
Ja, weil ich natürlich mit meiner Freundin, der Gabi, da tatsächlich einen Disput ausfechten muss. Also die Gabi ist irgendwann dann der Überzeugung, dass so eine Burka oder eine Verschleierung an sich eigentlich ganz praktisch ist, weil man eben dann darunter aussehen kann, wie man will, ohne dass man beurteilt wird. Und die Eva sagt eben, ich habe mein Leben lang für eine körperliche Freiheit gekämpft und ich sehe das auch nicht ein, dass ich jetzt, wo ich älter bin, darauf verzichte. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil die so quasi in dieser Vorstellung lebt, dass sie wirklich irrsinnig geknickt ist, als ihr die erste jüngere Frau sagt, die Schweizer Bademeisterin, dass sie hureklig ist. Hureklig. Und der Film spielt schon auch, finde ich, sehr mit Gemütslagen, mit Verletzungen, mit Ängsten. Und ist aber auch dann teilweise sehr schwarzhumorig. Also hat schon einen kleinen bösen Humor auch.
Andrea Sawatzki ist heute zu Gast bei mir in der Sendung und ab kommenden Donnerstag in der Kinokomödie Freibad zu sehen. Eine Komödie, die viele ernste Themen behandelt. Und ein zentrales Thema ist auch das Älterwerden bzw. Altsein von Frauen. Und da sagt ihre Filmfigur Eva, wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen ab einem gewissen Alter alles Mögliche sein dürfen, nur doch bitte nicht mehr sexy sein. Das ist schon eine harte Aussage.
Was mir auffällt und wogegen ich mich auch irgendwo wirklich sträube, es wird ja sehr viel darüber diskutiert, wann eine Frau eigentlich noch eine Frau sein kann bezüglich ihres Alters und wann sie eigentlich sozusagen schon aufs Abstellgleis gehört. Und das ist eine Diskussion, dass ich eigentlich schon mit 40 Jahren gefragt wurde, wie ich mich denn jetzt so mit 40 fühle, weil ich ja jetzt nicht mehr ganz jung bin. Kurz vor meinem 50. Geburtstag wurde ich gefragt, wie lange ich noch arbeiten möchte. Jetzt werde ich nächstes Jahr 60 und jetzt ist es so, Ihre Kinder sind ja aus dem Haus. Was machen Sie denn dann? Also was planen Sie mit Ihrem Mann jetzt für die letzten Jahre? Und ich muss sagen, die eigentliche Diffamierung der Frauen oder die für mich persönlich jetzt die am verletzendste ist, ist die ständige Frage nach dem Alter. Das ständige Beurteilen einer Frau, ist die noch up to date oder kann man die jetzt eigentlich schon wegschließen? Und das empfinde ich und das empfinden auch viele andere Frauen tatsächlich diffamierend. Und das finde ich ein ganz großes Problem. Und ich finde, daran muss noch gearbeitet werden. Oder auch, was zum Beispiel die Arbeitslage vieler meiner Kolleginnen betrifft. Die werden nicht mehr besetzt. Also was da immer behauptet wird, ja, wir tun doch so viel für die, das stimmt hinten und vorne nicht. Entschuldigung, ich reg mich jetzt da gerade wirklich schon wieder so auf. Aber das ist ein Thema, das uns Frauen wirklich beschäftigt. Und da muss mal jetzt was passieren.
Aber Sie regen sich zu Recht auf, denn ich gehe mal davon aus, dass Ihr Mann, Christian Berkel, Schauspielkollege, nicht so oft nach dem Alter gefragt wird oder wann er denn mal endlich aufhören möchte.
Nö, also da kommen dann so sanfte Fragen, ja, wie sieht's denn jetzt aus so in der Zukunft? Oder es wird nicht gesagt, Sie sehen ja für Ihr Alter noch ganz gut aus. Was ich auch immer zu hören kriege, was eigentlich vielleicht ein Kompliment sein soll, was ich aber eigentlich eine Unverschämtheit finde. Nee, Männern, komischerweise passiert das nicht so oft, aber immer öfter auch.
Trotzdem vielleicht möglicherweise kann sich durch diesen Film was ändern. Immerhin ist es ja eine Aussage, die der Film ja auch trifft, die Sie als Schauspielerin, als Figur in dem Film ja auch äußern.
Das wäre sehr schön. Also wie gesagt, ich habe die Rolle tatsächlich deswegen angenommen, weil mich dieses Thema jetzt schon in der Vergangenheit so oft verletzt hat. Natürlich wird das vielleicht den ein oder anderen ein bisschen verstimmen, eine ältere Frau jetzt immer im Bikini zu sehen. Und aber genau das hat mich auch gereizt, weil ich mich frage, ja, warum nicht? Wenn eine Frau so drauf ist wie Eva, warum nicht? Dann muss man halt weggucken. Also ich finde, wir Frauen müssen viel mehr Selbstbewusstsein jetzt auch in dieser Richtung haben und müssen uns über diese bloße Beurteilung unseres Äußeren irgendwann hinwegsetzen dürfen.
Ich selbst bin ja auch sehr großer Fan der Familie Bundschuh. Die Filmreihe nach ihren eigenen Buchvorlagen, die seit einigen Jahren im ZDF sehr erfolgreich läuft. Und ab Donnerstag kommt eine neue Episode der Bundschuhs, der mittlerweile 7. Film. Und der heißt Familie Bundschuh unter Verschluss. Und so geht er los.
Der Abend, an dem wir erfuhren, dass unser Haus auf Knochen gebaut war, hielt wirklich alle Voraussetzungen zum großen Schaudern bereit. Das Wetter war scheußlich, der Wind peitschte den Regen gegen die Fenster und Hadi las für uns die Geschichte eines grauenvollen Brudermordes.
Tja, Frau Sawatzki, welches Bundschuh-Chaos erwartet uns denn da wieder?
Ja gut, es geht in diesem Film um ein heikles Thema. Es geht tatsächlich um die Bundschuhs im Lockdown. Wir hatten dann irgendwie Lust, die Bundschuhs mal zu zeigen in ihrem neuen maroden Gutshof, hochverschuldet. Ja, wie die sich da vertragen.
Also die ganze Familie ist halt in diesem Gutshaus eingeschlossen. Vielmehr wollen wir jetzt noch nicht verraten, wer Corona hat, warum, was da alles noch passiert. Aber
es bleibt eigentlich nur einer. Ja, aber den verraten wir jetzt nicht.
Nee, man kann sich vorstellen, aber er ist häufiger mal krank, ne? Oder fühlt sich häufiger mal krank. Gab es denn nie die Idee, dass Geralt von ihrem Mann gespielt werden könnte? Oder war das immer Axel Milberg, die Besetzung?
Ja, nee, ich hatte Axel mal irgendwann vor 7 Jahren oder so mal zufällig getroffen. Und da hatte ich gerade den ersten Band, tief durchatmen, die Familie kommt. Aber ich dachte, wenn jemand Geralt spielen muss und kann, dann ist es Axel Milberg, den ich schon aus der Schauspielschule, aus Schauspielschulzeiten kannte. Der hat mir auch mal zwischendurch Schauspielunterricht gegeben, 2-mal.
Recht, ja.
Ja, wir waren ja zusammen in München und er war damals schon an den Kammerspielen ein großer Star und ich war noch auf der Schauspielschule und er hat mir dann 2-mal Unterricht gegeben. Und und Axel hat sich das durchgelesen und hat gesagt, ja, würde ich total gern spielen. Und so kam das.
Freuen wir uns also drauf, die Familie Bundschuh unter Verschluss auch ab kommenden Donnerstag dann im ZDF zu sehen. Trotzdem nochmal das Thema Alter, da habe ich gelesen, Sie haben diese Gundula Bundschuh quasi erfunden, wo es dann so auf die 50 zuging, um so ein bisschen das humoristisch aufzuarbeiten. Na, wir sind noch nicht tot, das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja. Und damals haben Sie gesagt, Angst vor dem 50. Geburtstag, nee, den braucht man gar nicht haben, vor der 60 möglicherweise.
Naja, wie schon anfangs gesagt, mich selbst interessiert das überhaupt nicht. Also ich würde jetzt auch bei anderen Frauen nicht fragen, wie alt die sind, weil ich das nicht interessant finde und weil ich finde, man tut den Frauen damit nichts Gutes. Ich habe die Bundschuhs tatsächlich, ich glaube mit 49, erfunden, beziehungsweise die Gundula-Bundschuh, weil mir das damals auch schon so auf die Nerven ging, dass die ganzen Leute hier in der Presse mich gefragt haben, jetzt werden sie 50, wie geht's ihnen denn? Und da habe ich mich echt aufgeregt und dachte, jetzt musst du aber auch, was auch so eine Eigenheit von mir ist, also ich lache auch gern über mich, jetzt musst du echt irgendwie dem was entgegensetzen und darüber einfach nur lachen, weil das so lächerlich ist. Und so ist Gundula Bundschuh entstanden. Mhm. Dachte ich ja so, jetzt schreibe ich mal eine Geschichte über eine Frau in meinem Alter und wie es der so geht, aber eben so, dass sich vielleicht die ein oder andere Frau auch darin wiedererkennt und Trost darin findet, über dieses ganze Pseudodrama zu lachen. Und ich muss sagen, die Gundula bringt mich immer wieder zum Lachen.
Wir können auch wieder mitlachen. Familie Bundschuh unter Verschluss läuft am Donnerstag, der jetzt kommt, um 20.15 Uhr im ZDF. Übrigens jetzt auch schon zu sehen in der Mediathek als Tipp. Über Ihre beiden neuen Filme haben wir ja schon kurz gesprochen. Lassen Sie uns mal über Ihre Bücher reden, denn Sie sind ja auch sehr erfolgreiche Buchautorin. Das haben Sie ja ebenfalls mit Ihrem Mann Christian Berkel gemeinsam, der neben der Schauspielerei ja auch erfolgreich Bücher rausbringt. Wie ist denn das dann eigentlich bei Ihnen zu Hause, wenn Sie gerade nicht drehen? Schreiben Sie da irgendwie zusammen in einem Raum oder jeder für sich? Erzählen Sie mal, Frau Sawatzki.
Ja, bis jetzt hat sich das irgendwie nie überschnitten, weil immer einer bei Dreharbeiten war. Aber ich muss sagen, dass mein Mann sehr gerne das Arbeitszimmer nutzt. Mhm. Ich habe ihm schon gesagt, wir können uns das zu zweit hier reinsetzen, weil wir haben so einen großen Tisch und gegenüber jeweils einen Stuhl. Mhm. Aber er möchte dann allein sein. Also im Grunde genommen schreibe ich am liebsten in der Küche, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht wie Christian von morgens um 6 bis abends um 8 schreiben kann, sondern ich bin froh über jede Unterbrechung.
Ach so.
Also ich bin froh, wenn es klingelt. Ich bin froh, wenn die Hunde raus wollen. Früher war ich froh, wenn die Kinder von der Schule gekommen sind, wenn ich Essen kochen musste, sodass ich quasi einen Vorwand habe, das Schreiben unterbrechen zu können.
Gut, aber am Ende ist ja das Wichtigste, das, was bei rumkommt, das, was Gutes bei rumkommt. Und das ist ja nun offenbar der Fall. Also Ihre Bücher sind ja unglaublich erfolgreich. Gerade auch das letzte, Brunnenstraße, auch wieder in der Spiegel-Bestsellerliste gewesen, im Frühjahr erschienen. Können wir sehr gerne auch nochmal drüber reden, denn so lange ist das noch nicht her. Ja, ein unglaublich berührender Stoff. Es geht da um Ihre eigene Kindheit. Warum war Ihnen das so wichtig, Ihre eigene Kindheit da mal aufzuschreiben?
Ja, ich muss sagen, ich habe da wirklich viele, viele Jahre gezögert. Das Thema ist eben in der Brunnenstraße das nicht verarbeitete Kindheitstrauma. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo man nicht über Befindlichkeiten zu sprechen hatte, weil die eigenen Eltern das eben auch nicht gemacht haben. Das war ja irgendwie dann auch so ein Kreislauf. Mhm. Also mach deine Arbeit, geh in die Schule und ansonsten heul mir jetzt nichts vor. Das ist ein Thema, das sehr viele meiner Leserinnen und Leser eben auch mitgemacht haben. Und ich habe festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die keine so glückliche Kindheit hatten und die da sich aber auch nicht mehr rantrauen, die diese Kindheit quasi in so ein Schächtelchen gepackt haben und sagen, nee, daran möchte ich nicht mehr denken, das war irgendwie so eine Scheißzeit, ich gucke nach vorne. Und ich glaube, das ist ein Fehler.
Kann verheerend enden, meiner Meinung nach, ne? Also was man dann auf Fehler daraus dann macht, ne? Oder später, wenn man eine eigene Familie hat.
Auf jeden Fall, genau.
Geht der Kreislauf
Da geht der Kreislauf weiter. Und ich glaube eben, also für mich gelernt zu haben, dass ich mich erst richtig akzeptiert habe, angenommen habe, nachdem ich an diese Zeit rangegangen bin und es in vielen Jahren irgendwie verarbeitet habe. Und das andere große Thema des Buches ist eben auch eines, das eigentlich jeden von uns bald betreffen wird oder schon betrifft, nämlich das Problem der Demenz, wenn wir älter werden, Alzheimer-Erkrankung. Mein Vater hatte eben Alzheimer und ich habe ihn gepflegt seit meinem 10. Lebensjahr. Und es geht da natürlich auch darum, wie wurde Familien früher geholfen, wenn ein Familienmitglied an so einer Krankheit, also an Alzheimer oder einer Demenzerkrankung, gelitten hat. Und wie ist es heute? Nämlich auch nicht wirklich viel, viel besser. Mhm. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir darüber sprechen und uns dann auch vielleicht nicht mehr so allein fühlen.
Was ist denn eigentlich für Sie leichter, einen Film zu drehen oder ein Buch zu schreiben?
Einen Film zu drehen.
Ja? Oh, das kam jetzt schnell und deutlich.
Oh ja.
Warum ist das Schreiben denn so ein anstrengender Akt für Sie? Also wie kann man sich das vorstellen?
Es ist irrsinnig anstrengend. Die Sorge, dass man dann da sitzt und das nicht mehr, dass man jetzt bei einer Komödie vielleicht plötzlich nicht mehr komisch ist oder bei einem ernsten Stoff wie der Brunnenstraße, dass man vielleicht gar nicht mehr schreiben kann, dass einem nichts mehr einfällt, dass einem die Sprache abhanden gekommen ist. Oh, dieser schleppende Gang zum Schreibtisch, auf dem schon der Computer wartet, so ein Liter Kaffee, dann sitzt man da und, aber wenn man es dann hinkriegt, ist es natürlich ein Riesengeschenk.
Lassen Sie uns gerne weiter über Ihr aktuelles und sehr bewegendes Buch sprechen. Brunnenstraße, darin beschreiben Sie Ihre Kindheit mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater, der an Demenz erkrankt und den Sie dann auch als Kind zu Hause mitpflegen mussten. Was hat denn diese schwierige Situation alles nach sich gezogen? Wie hat sich das quasi außerhalb der Wohnung auch bewerkbar gemacht?
Also was tatsächlich auffällig war, ist zum Beispiel auch, dass ich in der Schule, ich war, als ich klein war, eine wirklich gute Schülerin und meine Leistungen sind so rapide abgesackt, weil ich ja, da meine Mutter Nachtdienst im Krankenhaus gemacht hat als Krankenschwester, musste ich eben nachts auf meinen Vater aufpassen und bin dann manchmal in der Schule auch eingeschlafen und konnte den schulischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, sodass die Lehrer dann gesagt haben, als es darum ging, ich wollte gern aufs Gymnasium gehen, das finden wir jetzt ein bisschen gewagt. Realschule wäre eigentlich für dieses Kind passender, was mich sehr, sehr getroffen hat. Und ich bin dann doch aufs Gymnasium, entgegen der ganzen Einschätzungen, und bin aber dann eben vorzeitig auch, habe das abgebrochen, bin mit 16 dann ausgezogen. Als ich 15 war, starb mein Vater, mit 16 bin ich dann erstmal weg von zu Hause. Aber dass da eben auch kein Lehrer mal so nachgefragt hat, was ist denn da, ist da vielleicht irgendwas komisch zu Hause? Was mich wirklich aufgeschreckt hat, ist, dass es nach wie vor sehr viele Kinder gibt, die sich um erkrankte Eltern kümmern müssen und die kaum Hilfe erfahren. Das ist auch ein Thema, also wo ich finde, da muss was passieren, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass Kinder das zwar im Moment alles machen, weil sie es nicht anders kennen, aber was das im Nachhinein mit einem macht, nämlich auch das Schuldgefühl betreffend, wenn man als Kind jetzt nicht so funktioniert, wie es eigentlich angebracht wäre, also das Schuldgefühl, das einen dann im späteren Leben immer weiter begleitet und niederdrückt, dass man quasi kein wirklich gutes Kind war. Ja, das ist ein Thema, da ich finde, da kann noch einiges passieren.
Ja, absolut. Sie haben ja ganz zu Beginn logischerweise das Buch Ihrer Familie gewidmet. Ne? Das ist ja, steht ja da für Christian und für Ihre beiden Söhne. Wie hat denn Ihre Familie auf dieses Buch reagiert?
Wir sprechen ja alle vier immer sehr, sehr viel miteinander und die Jungs wissen natürlich, die kennen unsere Familiengeschichten. Und die haben das Buch aber noch nicht gelesen, was ich okay finde, weil die lesen unsere Bücher nicht.
Ah ja.
Die gucken auch unsere Filme eigentlich
uncool, oder?
Aber das ist, ich glaube, das...
Geht ihnen zu nah, ne, oder?
Das geht ihnen vielleicht zu nah. Ich weiß noch, dass Bruno früher, da wollte ich ihm mal so einen Kinderfilm zeigen, da habe ich eine böse Hexe gespielt und das fand er so richtig schrecklich. Er sagte, du bist gar nicht meine Mama. Und ich akzeptiere das oder wir akzeptieren das. Die Jungs wollen uns eigentlich am liebsten auch losgelöst von unseren Berufen einfach als nach wie vor Mama und Papa haben. Und finde ich total okay.
Man muss als Schauspielerin immer wieder für eine Fallhöhe sorgen und bereit sein, abzustürzen. Das sagt eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen, Andrea Sawatzki. Heute zu Gast im Antenne-Studio und Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind ja dann nach dem Tod Ihres Vaters früh von zu Hause ausgezogen, mussten also sehr schnell sehr selbstständig sein. Wie haben Sie sich denn eigentlich damals über Wasser gehalten?
Also ich habe schon mit 14 angefangen zu putzen in einem Friseursalon, weil ich eben dadurch, dass wir nie Geld hatten und dass es bei uns immer nur ums Geld ging, denn mein Vater hatte sich aufgrund seiner Krankheit schwerst verschuldet. Und so habe ich mit 14 in meiner freien Zeit, anstatt Hausaufgaben zu machen, geputzt, Flötenunterricht gegeben und bin dann, als ich mit 16 ausgezogen bin, habe ich mir auch das Geld mit Putzjobs verdient. Da habe ich jeden Tag ein paar Jobs gehabt, habe damit ganz gut leben können und habe dann mit 17 angefangen zu kellnern.
Ja, stimmt es als Kennerin, wenn ich da einhaken darf, dass Sie auch zum Beispiel Schauspielkollegen, Uwe Ochsenknecht oder so habe ich gesehen, ja. Heiner Lauterbach, den Kaffee gebracht haben, ja?
Ja, ich war damals in München. Ja, das ist im Rückblick, es ist echt lustig.
Ja.
Im Café Freiheit am Rotkreuzplatz in München. Das war so ein Innencafé. Mhm. Und es gab einmal eine Premierenfeier des Films Paradies von Doris Dörrie. Mhm. Und bei dieser Premierenfeier habe ich bedient. Und da waren Uwe Ochsenknecht, Katharina Thalbach, Sunny Melisch. Und ich habe die bedient und wollte aber zu der Zeit auch schon auf eine Schauspielschule. Also ich war da sehr nervös und ich hätte denen auch nie gezeigt, dass ich das auch machen möchte. Und Schauspielerin bin ich ja tatsächlich nur geworden, weil mich mein damaliger Schauspiellehrer von der Schule irgendwie auf der Straße getroffen hat in München und fragte, was machst denn du so? Dann habe ich halt trotzig, wie ich war, gesagt, na, ich kellnere, geht mir gut. Und dann sagte der halt, Andrea, das ist doch Quatsch. Geh doch auf eine Schauspielschule. Du warst doch in meiner Theatergruppe. Ja. Wieso machst denn du das nicht? Und dann habe ich 4 Anläufe gebraucht bei Schauspielschulen, 5, die mich alle nicht wollten. Dann hat es irgendwann geklappt und dann wollte ich eigentlich zum Theater.
Haben Sie auch ein paar Jahre gemacht, ne? 5 Jahre
Theater? Ja, ich wollte eigentlich an ein großes Theater. Das hat aber nicht, ich war dann an kleinen Theatern und habe viel Kinder- und Jugendtheater gemacht. Und genau, und dann irgendwann habe ich zum Film gewechselt. Aber diesem Lehrer, Herrn Müller, bin ich bis heute dankbar, weil allein hätte ich das, glaube ich, echt nicht mich getraut.
Dann kamen ja relativ schnell viele Filme, die auch ich damals als junger Mann im Kino gesehen habe. Hier Bandits, Das Leben ist eine Baustelle. Und dann kam der Durchbruch mit Die Apothekerin, 97 war das, glaube ich.
Mhm.
Und Der König von St. Pauli, das war auch nochmal so ein großer Schritt, glaube ich, oder? Die Zusammenarbeit mit Dieter Wedel.
Mhm. Das war ein Jahr, wo es mir beruflich gar nicht gut ging. Mhm. Also wo ich eigentlich überlegt hatte, nach Frankreich zu gehen. Ich war damals mit so einem Surfer zusammen, den ich am Atlantik kennengelernt hatte. Und da dachte ich, komm, dann gehe ich halt nach Frankreich, wenn mich hier keiner will. Und dann kam eben, als ich gerade wieder zu diesem Freund da gefahren war, um Näheres zu besprechen, da kam dann das Angebot von Katja von Garnier, Bandits, mhm. Wedels König von St. Pauli und Late Show von
Dietl.
Ja, Dietl.
Oder?
Ja. Und da kam ich wieder zurück und dachte, wow, so mache ich den Beruf weiter.
Ja, das haben Sie ja auch schön weitergemacht und sehr erfolgreich weitergemacht. Eine Zeitung hat mal über Sie geschrieben, man hat Sie einmal gesehen und vergisst dieses ungewöhnliche, dieses ungeheuer markante Gesicht nicht mehr. Schien ja auch Ihrem jetzigen Ehemann, dem ebenfalls sehr bekannten Schauspieler Christian Berkel, so gegangen zu sein. Kennengelernt haben Sie sich 97 bei Dreharbeiten zum Krimi Tod auf Amrum. Frau Sawatzki, nehmen Sie uns doch mal mit. Wie war das damals?
Ich weiß noch, dass wir beide überhaupt keine Lust aufhatten. Also wir hatten keine Lust, miteinander zu spielen. Christian lebte in Scheidung und ich hatte gerade irgendwie anderen Stress mit einem Freund in Berlin und hatte auch keine Lust mehr. Also wir waren eigentlich auf dem Weg, unser Leben lieber allein zu verbringen. Und dadurch, dass wir aber die einzigen erwachsenen Schauspieler waren, denn das ist halt echt so ein Psycho Drama, also wir sind da allein auf der Insel und haben nur noch unsere Filmkinder dabei. Ja, dann haben wir halt irgendwann gesagt, na, man kann jetzt nicht jeden Tag früh ins Bett gehen und irgendwie Kamillentee trinken. Haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal zusammen essen. Und da fand ich eben so schön, dass Christian, was ich bis dahin gar nicht kannte, der hatte so tolle Manieren und hat mir dann von Proust auf der Suche, was?
Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit erzählt. Das fand ich alles sehr, ja, es hat mich vielleicht auch ein bisschen an meinen Vater erinnert, mhm. der ja auch, bevor er die Krankheit bekam, sehr belesen und sehr klug war, ein Journalist. Und das hat mich irgendwie so angetriggert. Und dann in diesem Restaurant, wo wir dann waren, da hat er mich eingeladen und hat den Wein ausgesucht. Ja, ich dachte, wow, das ist ja ein richtiger Gentleman. Und da war aber dann trotzdem noch nichts. Und dann war das Bergfest mit dem ganzen Team. Und da hat es dann irgendwann gefunkt. Ja. Wobei wir uns dann am nächsten Morgen wieder getrennt haben, weil Christian meinte, er sei noch nicht fertig da mit seiner anderen Geschichte, er müsse das erst noch verarbeiten. Und ich habe gesagt, na, ich habe sowieso keine Zeit, ich habe 2 Pferde, was auch gestimmt hat. Ja. Ich hatte meine beiden von meinen Filmgagen zusammengesparten Pferde, mit denen ich eigentlich mein Leben verbringen wollte, weil es mit den Beziehungen immer nicht geklappt hat.
Ja, Ihre große Liebe zu Tieren, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe auch irgendwo gehört, zum 10. Hochzeitstag haben Sie sich von Ihrem Mann ein kleines Hausschwein gewünscht. Das war, haben Sie mal vor ein paar Jahren mal gesagt.
Zur Hochzeit schon. Das war die Hochzeit vor 11 Jahren.
Ja, ja, aber ich dachte, zum 10. Hochzeitstag wollen Sie auch ein kleines Hausschwein haben.
Sie meinen, ich gebe nicht auf.
Haben Sie es denn jetzt mittlerweile?
Nee, ich krieg's nicht. Ich krieg's auch nicht zu unserem. Nee, ich krieg's. Ich hab's wirklich versucht, weil ich mal mit so Minischweinen gedreht habe, die tatsächlich klein bleiben. Und die sind wie kleine Hunde. Also die können alles. Die können Sitz und Platz und bei Fuß. So süß. Dann habe ich aber auch noch eine andere Geschichte erlebt, wo eine Freundin ein Schwein, ein Minischwein zur Hochzeit bekommen hat. Das war aber dann, das wurde immer größer. Und das war jetzt am Schluss so groß wie so ein Wildschwein. Also das konnten die gar nicht mehr im Garten halten. Da muss man sehr aufpassen, wenn man ein Minischwein kauft. Manchmal werden die dann doch groß.
Ja, also Augen auf beim Kauf eines Minischweins. Wir haben schon viel geplaudert über Ihre beiden aktuellen Filme, Freibad im Kino und den neuen Bundschuh-Teil im Fernsehen, über Ihre Karriere, über Ihr aktuelles Buch Brunnenstraße. Über die große Tierliebe haben wir auch schon eben gerade kurz gesprochen, aber noch nicht über Hunde. Frau Sawatzki, wie viel haben Sie denn gerade?
Wir haben momentan nur 2. Wir hatten eine Zeit lang 3. Eine Dogge, einen Boxer und einen kleinen Mops. Die habe ich immer so als blinde Passagiere sozusagen eingeführt, weil mein Mann nie einen Hund wollte. Der wurde immer so vor vollendete Tatsachen gestellt, genauso wie mit den Meerschweinchen, mit den Hasen, mit den Hamstern, mit den Katzen, mit den Goldfischen. Ich habe alle Tiere, die wir zu Hause haben und hatten, heimlich eingeschleust. Und dann hatte ich so ein paar Tage den absoluten Horrorstress mit Christian. Und dann hat er sich irgendwann gefügt. Und ich kümmere mich um die Hunde im Tierheim Eisenhüttenstadt. Mhm. Mein Lieblingstierheim. Und da versuche ich auch per Instagram immer Hunde zu vermitteln, die keiner mehr will. Mhm. Jetzt so in Brandenburg eben zum Beispiel die ganzen sozusagen Kampfhunde. Mhm. Die eben dann immer ins Tierheim gebracht werden, weil die Leute erst später darüber nachdenken, dass in Brandenburg Listenhunde verboten sind. Mhm. Und das ist dann schon irgendwie blöd. Darum kümmere ich mich auch noch sehr.
Wo sind Sie dann unterwegs in Berlin mit Ihren Hunden?
Naja, ich muss dadurch, dass Fee, unsere Cane Corso-Hündin, ein bisschen schwierig, ein bisschen Psycho ist und irgendwie denkt, dass sie einen ununterbrochen beschützen muss. Das ist ja bei Cane Corso ist dieses Territorialdenken, dieses Schutzdenken bei manchen Hunden echt extrem ausgeprägt und bei ihr auch. Und deswegen ist es schwierig, da spazieren zu gehen, wo alle spazieren gehen. Die Kleine ist aus dem polnischen Tierheim. Sasi ist so ein totaler Mischling und total pflegeleicht und super sozial. Mit der kann ich überall gehen, aber mit Fee suche ich mir immer eher die einsamen Felder, wo man einen guten Überblick hat.
Verstehe. Möglicherweise sehen wir uns ja trotzdem nochmal. Ich mit meinem Hund und Sie mit Ihren Hunden habe einen Mini-Australian Shepherd. Und damit meiner.
Die sind toll.
Die sind süß, ja. Sind aber auch Hütehunde, ne? Werden oft unterschätzt, sind kaum größer als eine Katze. Unsere wiegt 8,5 Kilo.
Ja.
Aber ist halt ein Hütehund, ne?
Ja, ja.
Und flott unterwegs.
Die passen auf und ja. Die brauchen sehr viel Kopfarbeit.
Ja,
ne?
Ja.
Wir hatten bei den letzten Bundschuhs, also der jetzt am 1. September kommt, haben wir auch wieder einen Bundschuhfilm.
Mhm.
Und das ist auch, meiner Meinung nach, auch ein Australian Shepherd gewesen.
Ah, muss ich gucken.
Das war ein Hund, der hat alles gekonnt.
Ja, ja.
Der war so super.
Kann denen alles beibringen, wenn man Zeit, Geduld hat und daran Freude hat. Mich hat sehr gefreut, Andrea Sawatzki, dass Sie da waren. Zeit ist vergangen wie nix, hätte noch gerne weiter geplaudert. Grüßen Sie gerne Ihren Mann, grüßen Sie Ihre ganzen Tiere zu Hause. Bleiben Sie gesund und lassen Sie sich nicht so oft nach irgendwelchen Geburtstagen fragen. Bringt eh nichts.
Nee, bringt eh nichts.
Ja,
vielen
hat
vielen
mich
Dank.
Sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Dankeschön.